aus Offenbarung 3, die Verse 14 bis 22 und bitte euch vor Gottes Wort aufzustehen. Dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, so sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, ich weiß, dass du weder kalt noch heiß bist. Wenn du doch kalt oder heiß wärst, weil du aber lau bist, weder kalt noch heiß, werde ich dich aus meinem Mund ausspeien. Denn du sagst, ich bin reich geworden und brauche nichts, und weißt nicht, dass du elend und arm, blind und nackt bist. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Salbe auch deine Augen mit Augensalbe, damit du siehst. Die ich lieb habe, weise ich zurecht und erziehe ich. Sei nun eifrig und kehr um. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür öffnen wird, zu dem werde ich hineingehen und werde mit ihm essen, und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich auf meines Vaters Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Bitte nehmt Platz. Ich bete, lieber Vater im Himmel, gib uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort, für dich. Amen. Liebe Gemeinde, der letzte Brief des Herrn Jesus Christus an seine Gemeinden und vier Punkte dazu. Erstens Umfeld, zweitens Absender, drittens Kritik und Aufforderung und viertens das Versprechen. Erster Punkt. Die Stadt, in der die Gemeinde ist, hat den Namen Laodicea, das heißt so viel wie das Volk ist gerecht. Ihr seht den Ort der Gemeinde und auch die Gemeinde, sie ist da auf dem Bild abgestellt und der schöne Fleck, ach hier, noch nicht ganz ab. Gebildet, aber jetzt. Der weiße Fleck da oben links im Bild, das ist berühmt, das ist Pamukkale. Das sind diese Kalkfelsen, wo auch das Wasser runterrinnt und wo auch Heilbäder sind. Also zu Laodicea, das Volk ist gar nicht gerecht. Aber es geht ihnen gut. Die Stadt war reich, stellte Purpurfarben her und Augensalbe mit dem Wasser von Pamukkale. Und ihre Heilbäder hatten angeblich sogar heiliges Wasser. Und Laodicea war dementsprechend selbstbewusst. Als zwei verheerende Erdbeben alles zerstörten, alles in der Umgebung, da baten die umliegenden Städte, die Cäsaren Tiberius und Nero, um Hilfe zum Wiederaufbau. Laodicea nicht. Wir sind reich. Wir schaffen das. Warum sage ich das mit dem Umfeld? Weil der Herr Jesus Christus im Brief auf dieses Umfeld eingeht. Und dieses Umfeld hat eben auch auf seine Gemeinde in Laodicea hineingewirkt. Es hat sie geprägt. Und es ist nicht nur so, dass Christen nur von Gottes Wort geprägt werden, sondern eben auch von dem Land und der Umgebung und den Leuten und der Kultur, in dem, wo sie halt leben. Also, wenn man samstags Ö3 hört, ist der Sonntag da, um auszuschlafen. Und Ich schaue mir Vorarlberg heute an, das ist die Sendung, wo auch dann der Wetterbericht kommt und dann sagen die Meteorologen, je nachdem, der Sonntag ist fürs Schwimmen oder für die Berge da. Also, okay. Ich habe noch nie gehört, dass der Sonntag für den Gottesdienst da ist, obwohl der Sonntag vor gut 1700 Jahren genau dafür freigegeben wurde. Also Laodicea war reich und selbstzufrieden und das hat auch auf die Christen abgefärbt. Und es hat zu sehr auf die Christen abgefärbt. Dass ihr Herr und Erlöser auf sie abfärbt, das war kaum mehr zu sehen. Ich komme zum zweiten Punkt, dem Absender. So sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Aha, der sagt das. Also viele sagen viel, wenn der Tag lang ist, aber wenn er etwas sagt, dann ist das so. Er nennt sich Amen. Das heißt wahrlich, sicher, verlässlich. Letzte Predigt ist dieses wahrlich oder dieses wahrhaftig auch vorgekommen mit dem Alethinos. Also was er sagt, das ist einfach so. Die Gemeinde sagt zwar, sie sind reich und haben alles im Blick, aber sagt etwas ganz anderes. Wer hat recht? Er hat recht. Und das werden wir noch sehen. Er nennt sich den treuen und wahrhaftigen Zeugen. Also treu ist gleich gläubig, ist dasselbe Wort. Wahrhaftig ist gleich Amen. Und wie ich vorhin gesagt habe, also es ist einfach so, die Wahrheit haftet an einem, die ist nicht zu trennen von ihm. Ja, die Wahrheit haftet an diesem Zeugen. Schön. Die Wahrheit haftet an dem treuen Zeugen, der er ist. Die Gemeinde bezeugt ihren Erzeuger jedoch kaum mehr. Er nennt sich auch Ursprung der Schöpfung Gottes und das heißt so viel wie, dass er ihr Erzeuger ist. Und die Schöpfung, die bezeugt ihn durch ihre Vielfalt, Schönheit, durch ihr Zusammenspiel, das ist wunderbar. Er ist auch der Erzeuger der neuen Schöpfung. Also die Gemeinde wird im Neuen Testament als die Neuschöpfung bezeichnet, seine Gemeinde. Das ist in drei Bibelstellen dann so ausgeführt. Aber die Christen in Laodicea bezeugen ihren Erzeuger kaum mehr. Also er hat tatsächlich was zu sagen und was er sagt, ist so. Denn bei ihm ist das Wort gleich Tat. Das ist zwar eine hebräische Eigenart, dass Wort und Tat ein Wort sind. Also Wort ist gleich Tat. Und bei ihm, als dem Herrn der Herren, ist es erst doppelt. Bei uns ist ein Wort ein Mann, ja. Aber das heißt nicht, dass es dann auch so ist. Wenn man etwas sagt, dann tut man es nicht. Weil man es nicht kann, weil man verhindert wird oder weil man es nicht will. Was er sagt, ist so. Und er kann es tun. Und er tut es. Also, sein Wort ist gleich Tat. Er ist ja im Alten Testament von Gottes Wort versprochen worden. Und dann ist er tatsächlich gekommen. Er hat dann so gut und so rein gelebt, wie Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat. Er hat die Sünde Adams weggemacht, der das nicht getan hat. Ja, und Genesis 3,15 ist er zum ersten Mal versprochen worden. Er wurde dann trotzdem von Gott am Kreuz gerichtet und verlassen. Nicht wegen seiner Sünden, sondern weil er die Sünden des Seinen auf sich genommen hat. Er ist gestorben. Alles im Alten Testament vorausgesagt. Und er hat es dann getan. Er ist gestorben. Wurde aber von Gott auferweckt, da an ihm ja keine Sünde persönlich haftete. Und er ist nun König, Priester und Prophet. Das ist laut dem Alten Testament. Das heißt, er ist tätiger Herrscher, Vermittler und Lehrer. Er ist mehr als ein CEO. Er ist weit mehr. Er vermittelt auch. Ja, und als solcher schaffte und erhält er seine Gemeinden durch Wort und Geist. Das tut er. Man sieht ihn nicht, man hört ihn aber, wenn man ihn hören will. Dritter Punkt. Kritik und Zurechtweisung. Ich kenne deine Werke, ich weiß, dass du weder kalt noch heiß bist. Wenn du doch kalt oder heiß wärst, so aber weil du lau bist, weder kalt noch heiß, werde ich dich aus meinem Mund ausspeiern oder ausspucken. Denn du sagst, ich bin reich geworden und brauche nichts und weiß nicht, dass du elend und jämmerlich, arm und blind und nackt bist. Seltsam, ja. In den vorigen 6 Briefen hat der Herr immer ein Lob für seine Gemeinden gehabt. Hier nicht. Da hat er gar kein Lob für sie. Und uns stellt sich dann natürlich unwillkürlich die Frage, was könnte er denn bei mir loben? Aber diese Frage, die verdrängen wir jetzt bis zum Schluss und hören, was er sagt. Ihr seid lau, sagt er. Genauso wie das heilige Wasser in euren Heilbädern. Nicht zum Trinken, einfach zum Ausspeien. Und das Wasser in der Nachbarstadt Kolossä, biblische Stadt, war frisch und kalt. Die Heilquellen in Hierapolis, die waren heiß. Und Hierapolis liegt dabei oder lag dabei Pamukkale. Und was meint er jetzt hier? Ihr habt euch zu sehr an eure Gesellschaft angepasst. Ihr seid zu weltlich geworden. Ab und zu etwas Gutes tun, das war allgemein bekannt, aber ja, sie haben halt auch ab und zu etwas Gutes getan, aber halt nicht unbedingt das, was Gott ihnen gesagt hat. Wobei sie natürlich auch das Gute, das sie getan haben, wie alle Welt getan haben, damit sie selbst gut dastehen, damit sie an ihrem Ansehen arbeiten. Und das Ansehen, das war ihnen wichtiger als das Gute oder das, was ihr Herr sagt. Ein Biograf Tolstois, und Tolstoi war berühmt. Ist immer noch berühmt. Er war ein Großgrundbesitzer, ein Fürst, ein Christ und ein Dichter. Er schrieb sehr schöne Bücher. Aber der Biograf sagte, er habe seine Leibeigenen freigegeben, also seine Sklaven freigegeben. Und das medienwirksam verbreitet. Er habe den Bäcker, den Fleischer und so weiter, den habe er nicht bezahlt. Oder lange nicht bezahlt. Er war sehr gut, wenn es andere gesehen haben. Im Großen. Er werkte mehr an seinem Ruf, als dass er wirklich Gutes tat. Das ist das, was der Biograf schreibt. Es tut mir weh. Ich halte sehr viel von Tolstoi. Die Laodicea-Christen lebten nicht zur Ehre ihres Herrn. Ist auch nicht nötig, dachten sie. Seine Ehre hängt ja schlussendlich nicht von uns ab. Das ist erstens richtig. Er ist auch ohne sie voll der Ehre. Das ist zweitens falsch. Er hat für sie gelebt, ist für sie gestorben, ist für sie auferstanden. Das heißt, er identifiziert sich mit ihnen. Sie aber nicht mit ihm. Sicher haben sie ihm dafür Danke gesagt und sich auch zu ihm bekehrt. Aber dann haben sie ihn halt wieder vergessen, sich von ihm abgekehrt, ihn vor die Tür gesetzt. Und der Herr sagt, ihr seid elend und jämmerlich und arm, blind und nackt. Und die heiligen Wasser von Laodicea, die machen euch nicht heilig. Und Weihwasser in heutigen Kirchen tun das auch nicht. Auch das Taufwasser macht auch keine Heiligen. Egal, ob der Täufling völlig untergetaucht wird oder nur besprenkelt wird. Heilig wird man durch das Erkennen des Herrn Jesus Christus. Was er für einen getan hat, tut und tun wird. Wer ihn und das erkannt hat, will sich ihm weihen, sich ihm heiligen, ihm folgen, ist die Neuschöpfung geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott schon vorbereitet hat, damit man in ihn lebt. Epheser 2,10. Also wir sind heute in Mitteleuropa zwar relativ reich und sicher, aber unser Leben haben wir nicht in den Griff. Selbstsicherheit und Selbstzufriedenheit sind an für sich grundlos. Ja, die in Laodicea, die waren's, die Christen auch. Haben wir mehr Grund, selbstsicher zu sein und selbstzufrieden sein? Nein. Wir haben es nicht, wir haben unser Leben nicht im Griff. Aber wenn wir unser Leben in die Hand des Herrn Jesus Christus legen, ist es zugleich in Gottes Hand gelegt und damit erbaulich gut aufgehoben. Der Herr weist hier zurecht. Er sagt, ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Salbe auch deine Augen mit Augensalbe, damit du siehst. Und er sagt, die ich lieb habe, weise ich zurecht und erziehe ich. So sei nun eifrig und kehr um. Also Laodicea war stolz auf ihr Goldvorkommen, war stolz auf ihre Textilindustrie und die Augensalbe. Die wurde nicht weltweit, aber doch weit darüber hinaus exportiert. Und der Herr fordert hier seine Gemeinde auf, kauft ihr von mir geläutertes Gold. Was ist das? Ja, das ist der Schatz im Himmel, den erwähnt er nach dem Vater unser. Und er sagt, dass wir den suchen sollen, den Schatz im Himmel. Der vergeht nicht, der bleibt. Und da sollten wir investieren, nicht nur hier. Und auf die Schätze im Himmel, auf das, was wir im Namen des Herrn Jesus Christus getan haben, darauf können wir stolz sein. Denn wir haben es wegen ihm getan. Ja, die weißen Kleider, das ist die Reinheit und Gerechtigkeit von ihm. Das ist nicht unsere Reinheit, das ist nicht unsere Gerechtigkeit, das ist seine, die uns gibt und sie eintauscht gegen unsere Ungerechtigkeit und Unreinheit. Darauf sollen wir stolz sein. Er hat uns seine Gerechtigkeit und seine Reinheit, seine Heiligkeit gegeben. Da können wir stolz auf ihn sein. Und ja, das sollen wir dann auch hochhalten, so wie im Vater unser eben den Vater im Himmel hochhalten, heilig halten. Das dritte, die Augensalbe. Ja, die war berühmt in Laodicea. Der Jesus sagt in Matthäus 7,3, was siehst du denn Splitter im Auge deines Bruders und willst ihm helfen, den rauszunehmen? Aber du siehst den Balken in deinem Auge nicht. Also ja, die Selbsterkenntnis und die Sündenerkenntnis, die sind schon erschreckend. Und über seine eigenen Sünden zu erschrecken, das tut schon, das ist erschreckend, das tut weh. Aber die zu erkennen, ist auch heilsam, wenn sie zu Jesus Christus führen, der die Sünde, der für die Sünden bezahlt hat. Also diese drei, die gibt der Herr Jesus Christus den Christen. Warum sollen sie sie dann von ihm kaufen, wenn er sie doch gegeben hat? Wenn sie doch Eigentum, das war sein Besitz, den er weitergibt, aber doch dann unser sind. Ja, warum sollen sie das kaufen? Ganz einfach, weil sie es vergessen haben. Und ein Schatz oder viel Geld, das man irgendwo versteckt hat und dann vergessen hat, das nützt gar nichts. Er sagt, die ich lieb habe, weiß ich zurecht und erziehe ich. Wenn sie ihm egal wären, würde er sie in Ruhe lassen, sie nicht zurechtweisen. Und zurechtweisen ist ein gutes Wort, zum Rechten weisen. Er tut es. Gehört zu seiner Tätigkeit, gehört zu seiner Herrschaft, gehört zu seiner Vermittlung. Kehr eifrig um. Heißt so viel wie tatsächlich ändere dein Denken und dein Tun. Aber hopp. Und er verspricht etwas. Vierter Punkt. Sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und werde mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich auf meines Vaters Thron gesetzt habe, zu meinem Vater auf den Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, er steht vor der Tür und klopft an, wird gerne von Evangelisten benutzt, um Nichtchristen zu bewegen, Jesus Christus in ihr Leben einzuladen. Allerdings sagt es hier der Herr zur Gemeinde, die ohne ihn christlich ist, die ihn vor die Tür gesetzt hat. Es gibt tatsächlich Kirchen, die haben ihn vor die Tür gesetzt. Klar besitzen sie ein Haus und sein Wort besitzen sie auch noch und seine Symbole besitzen sie auch noch und sie sind, sie betrachten sich als christlich. Aber seine Kirche ist nicht, wo Kirche draufsteht, wo die Symbole und das Wort drin ist, sondern wo er drin ist, der lebendige Herr. Wo er drin ist. Im Vorwort zu den sieben Briefen sieht der Apostel ihn inmitten der Gemeinden wandeln, leben. In der Gemeinderede Matthäus 18 ist er inmitten derer, die sich in seinem Namen versammelt. Deswegen, ich benutze dieses Wort von ihm, um den Gottesdienst zu eröffnen. Und dann kommt er nicht irgendwie zur Tür herein und setzt sich auf den letzten leeren Sitz. Und wenn es keinen leeren Sitz gibt, dann steht er nicht einfach so rum. Er ist gegenwärtig, weil er es versprochen hat, weil er da ist durch seinen Geist, durch sein Wort und durch seinen versammelten Leib, der tut, was er sagt. Wie klopft er denn an? Ja, er kann durch Schicksalsschläge anklopfen, durch Gewissensbisse, durch Sündenerkenntnis und vor allem hier, wie hier, durch sein Wort. Und ganz ehrlich gesagt, Gewissensbisse sind gut. Und sein Wort ist auch gut. Gut, wenn er so anklopft. Schicksalsschläge, die haben wir lieber nicht so gern. Öffnet man ihm, tritt er ein. Man hat dann aber nicht den kleinen Jesus im Herzen, sondern man hat sein Wort im Herzen, das einen bewegt, einen heiligt, einen nach seinem Bild umprägt. Das hat man. Und seinen Geist, der unserem Geist sagt, was Sache ist, der ihn bezeugt gegen unseren Geist. Er sagt dann hier, dass sie gemeinsam essen, und er meint nicht das Abendmahl. Das wird er erst wieder mit seinen Heiligen essen, wenn er wiederkommt, hat er gesagt. Natürlich meint er schon gar nicht, dass man ihn isst. Das meinen ja manche auch, dass man ihn da essen kann. Gemeinsam essen ist ein Hinweis auf die Gemeinschaft. Der Jesus ließ sich von Sündern einladen und Fromme warfen ihm dann vor, dass er sich damit dem Rat der Gottlosen anschließt, dass er im Rat der Gottlosen sitzt, wie Psalm 1 ausgiebig davor warnt. Ja, er ließ sich von Gottlosen einladen, folgte aber nicht ihrem Rat, sondern gab ihnen seinen Rat. Das hat er jeweils getan. Und seinen guten Rat, den gibt er hier den Laodizeern auch. Und das tut er bei uns eben auch. Egal, ob wir schon zu ihm umgekehrt sind, ob wir noch auf der Schwelle stehen, ihn schon vergessen haben oder durchaus eins mit ihm sind. Er gibt seinen Rat. Und solange wir leben, sind wir auf sein Wort, seine Zurechtweisung, seinen Rat angewiesen. Und Gott sei Dank, er klopft immer noch an, weist immer noch zurecht, ist immer noch bester Herrscher, Priester und Lehrer. Und als solcher verspricht er denen, die schlechte Abfärbungen von ihrer Umgebung und auch die schlechten Abfärbungen ihres eigenen egoistischen Herzens überwinden, mit ihm auf dem Thron zu sein. Aha, mit ihm auf dem Thron zu sein. Ja, das ist dann einmal Zukunft. Da werden wir mit ihm über die Schöpfung, über die neue Schöpfung herrschen. Das heißt, und da ist die Welt gemeint. Heißt jetzt natürlich auch, dass wir jetzt schon mit ihm herrschen. Und zwar, dass wir nicht den Versuchungen, ja, einfach folgen. Dass wir ihm folgen. Und damit über die Sünde auch herrschen. Schluss. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Er, der mit seinem Leben und Tod den Seinen gedient hat, tut es auch als Herrscher immer noch. Und jetzt dürfen wir an für sich die verschobene Frage vom Anfang dann bedenken, was könnte bei mir loben? Amen.